Hier ist auch nett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett, lieber Arne. Wie geht's dir?
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Mir geht's hervorragend. Ich bin ein bisschen erkältet. Also, wie immer gilt ja die Frage, wie geht's dir eigentlich gar nicht der Gesundheit, sondern dem allgemeinen Wohlsein. Und da geht's mir tatsächlich sehr gut. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen krank. Wie geht's dir denn?
Mir geht es soweit ganz gut. Ich habe wieder Internet, wieder schnelles Internet. Das war die letzten paar Wochen ein bisschen problematischer. Darüber werden wir gleich nochmal reden. Hier ist es irgendwie so 30 Grad warm. Ich bin endlich wieder in einer großen Stadt. Ich bin in Brisbane. Das freut mich sehr, dass ich jetzt hier nicht mehr in der Wildnis bin, wo nichts ist.
Ja, mich auch. Ich glaube, jedes Internet ist viel wert.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe so die letzten Sachen, also ich mache mal meine Fotos mit meiner Kamera oder mit der GoPro oder was weiß ich, und dann überspiele ich die auf dem Rechner. Und dann erwarte ich normalerweise, dass dann so der iCloud-Sync irgendwann kommt, und dann sind die auch irgendwann auf dem Telefon und dann kann ich die von da aus bei Instagram posten oder sowas. Und wenn das nicht mehr geht, nicht mehr zuverlässig, und dann auch irgendwann das Telefon meckert, es hat seit 2 Wochen kein Backup gemacht und sowas, ne? Dann nervt das schon. Also ich weiß natürlich, ich könnte jetzt lokal Backup machen, so viele wichtige Sachen sind jetzt aber auf dem Telefon in den 2 Wochen nicht dazugekommen, dass ich das lohnen würde. Und ich weiß auch, dass ich, das habe ich auch teilweise gemacht, die Bilder manuell übertragen aufs iPhone, dann posten und dann wieder löschen kann. Ne? Aber das ist halt, wenn man so einen Workflow hat, der einfach eigentlich funktioniert und dann wegen mangelndem Internet nicht mehr funktioniert, dann ist es doof.
Ja, sehe ich ein.
Ja, ein bisschen Internet hatte ich ja, weil ich habe ja diese Google Fi-Karte, mit der ich überall auf der Welt Internet haben kann. Aber selbst die hat teilweise keinen Empfang gehabt, da wo ich in den letzten Wochen war. Ich war nämlich in Fidschi mal wieder.
Ah, Fidschi-Time.
Ja.
Genau, du hattest das angekündigt, dass du das machen würdest, und deswegen haben wir ja auch so lange keine Sendung gehabt, weil da eben das Internet auch nur mal so kommt, wenn es lustig ist.
Ja, also ich war, fangen wir an, ich bin hingeflogen nach Fidschi mit meiner Frau. Die meisten Leute fliegen nach Nandi. Das wird Nadi geschrieben, aber Nandi ausgesprochen. Da bin ich auch 2015, als ich das letzte Mal oder auch das erste Mal in Fidschi war, gelandet. Und letztes Mal hatte ich vor 5 Jahren hatte ich eine Nacht dann im Nandi Downtown Hotel. Das ist so ein sehr, sehr heruntergekommenes kleines Hotel, aber relativ günstig und für eine Nacht halt ausreichend. Dieses Mal haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht so hetzen, sondern haben irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 Nächte im Mercure gemacht, weil das hat halt auch ein bisschen höheren Standard, ne? Und da hatten wir dann auch Internet, aber halt auch nicht durchgehend schnell.
Ja.
Es war ganz, ganz schön da. Ich habe ja meine Drohne mit.
Wodurch hat sich dieser höhere Standard ansonsten ausgewirkt? Ist alles sauberer? Nee, oder?
Ja, es ist ein bisschen sauberer und weniger Kakerlaken hier rumlaufen und besseres Frühstück und so. Ja, also in dem Mercure haben wir keine Kakerlaken gehabt, außer draußen die mal über den Weg gelaufen sind, ne? Aber das ist halt auch in so tropischen Ländern ganz normal. Also ich finde Kakerlaken nicht toll. Ich will die auf keinen Fall in meinem Zimmer haben, wenn ich da schlafe. Aber ansonsten, wenn die halt über den Weg laufen, dann laufen die halt über den Weg, ne? Das ist nicht so schlimm. Und das in so tropischen Ländern ist es halt auch normal, ne? Kannst echt nicht vermeiden. Hast du auch in Thailand oder sowas, laufen die halt auch überall rum. Teilweise auch irgendwie, wenn du irgendwie in Spanien auf den Kanaren bist, dann gibt es ja auch Kakerlaken. Auch in den besten Hotels, wenn die so ein Freigelände haben, laufen da Kakerlaken halt rum. Ist halt so. Ansonsten natürlich so ein Restaurant dabei, wo du halt essen kannst, ohne dass du dich jetzt großartig bewegen musst. Das in einen kleinen Pool gehabt bei dem Mercure, das war ganz nett. Haben wir zwar nicht benutzt, aber ist nett zu wissen, dass man es kann. Der Wasserdruck ist besser, zum Beispiel in der Dusche oder
okay.
Solche Sachen sind halt in diesen bisschen besseren Hotels dann schon da. Und so eine Nacht hat da jetzt auch nicht viel gekostet. Also ich habe das über die Webseite von denen direkt gebucht und ich bin da so eine Mitgliedsnummer, dadurch kriegst du halt irgendwie 30% Rabatt und dann ist es halt auch günstiger, als wenn du bei booking.com buchst. Kriegst eventuell sogar noch ein Upgrade auf dem Zimmer, haben wir jetzt nicht bekommen, aber kriegt man manchmal einzig und allein dadurch, dass man da halt Mitglied ist und bei denen gebucht hat. Ne, wenn du über booking.com oder solche Seiten buchst, kriegst du halt meist irgendwie das kleinste Zimmer, ne, was die halt noch da haben, weil die halt also Kontingente an Booking meist geben. Ein Booking, die dann irgendwann so billig rausholt wie möglich, um die halt loszuwerden, weil besser, sie verkaufen die für 30 Euro, dann haben sie wenigstens 30 Euro. Aber wenn du halt zu einem ähnlichen Preis oder sogar günstiger direkt auf der Webseite buchen kannst, dann ist das halt eigentlich immer besser. Für den Komfort, den man dann erlebt. Das ist bei Flügen.
Genau. Du wolltest was über Drohnen erzählen.
Genau, das ist bei Flügen nämlich auch ähnlich. Da kommen wir nachher nochmal zu. Und zwar Drohnen. Genau, ich habe meine Drohnen ins Land gebracht und das war das erste Mal, also in den USA, da muss man ja vorher was ausfüllen und so einen Aufkleber auf seine Drohne drauf machen mit so einer Registrierungsnummer, damit man die offiziell fliegen darf. Hat natürlich niemand bei mir kontrolliert, aber ich habe so eine Aufkleber, so eine Registrierungsnummer von USA. Von allen anderen Ländern war es halt egal, du bringst die Drohne halt mit rein und in manchen Ländern, wie zum Beispiel Ägypten, darfst du gar nicht fliegen. In Fidschi musst du sie halt ankündigen, also musst du sie ausfüllen, dass du eine Drohne dabei hast. Und in Fidschi das Besondere, was sie dort machen, die röntgen jedes Gepäckstück bei der Ankunft. Also wenn du ankommst, dein Handgepäck, alles wird nochmal durch den Röntgen geschickt. Und deswegen musst du die halt angeben, weil sonst sehen sie die halt hinterher und sagen, hey, du hast die nicht angegeben, kostet 1000 Dollar Strafe oder wie viel auch immer, ne? So, habe ich halt angegeben, musste ich so ein Formular ausfüllen, wollte so ein bisschen, also es war eine Seite Formular, relativ einfach, musste halt Seriennummer eintragen und dann stand halt so drin hier, das sind unsere Regeln, nicht in der Nähe vom Flughafen, beim Ressort bitte vorher fragen, ob du da fliegen darfst, ne? Weil die Leute wollen vielleicht nicht, dass du da filmst, aber sonst viel Spaß damit, ne? Aber so, ich finde das ganz cool, dass die einem so kurz eben erklären, hier, das sind die Regeln, daran halte ich bitte und dann fliegst du. Weil wenn du sonst in ein Land reinfährst, dann kennst du diese speziellen Drohnenregeln ja eigentlich gar nicht. Also ich google dann immer nochmal, guck mal nach, ob es irgendwelche besonderen Sonderregeln gibt, ne? Aber eigentlich nimmst du die halt mit und fliegst dann halt rum, oder? Und ich fand das ganz cool, dass sie ja wenigstens sagen, hier und unterschreiben lassen. Na hier, du hast gesagt, du befolgst unsere Regeln und dann können sie die halt auch leichter was haben, wenn du da Scheiße brauchst.
Ja, aber du weißt halt auch genau, was du machen kannst und was nicht. Das ist total clever. Also ich meine, das ist ja eine ähnliche Situation, wenn du mit einem Auto nach Dänemark fährst von Deutschland aus, dann hast du auch überall Schilder, die dir einfach sagen, hier ist übrigens diese Geschwindigkeit, hier ist diese Geschwindigkeit. So, also musst du dich halt einfach dran halten. Das ist für Drohnen natürlich noch nicht so weit verbreitet.
Ja, genau. Und ich fand das ganz cool, dass sie das so gemacht haben. Also natürlich war es doof, dass ich ein Formular extra ausfüllen musste, ne? Aber das hat mich 5 Minuten gekostet und hinterher habe ich halt auch nochmal eben 10 Minuten in dem Shuttlebus zum Hotel gewartet. Also das war gar kein Problem. Jetzt im Endeffekt hat das meine Reise nicht verlängert. Ja. Aber ich habe dann wenigstens mit gutem Gewissen die Drohne fliegen lassen können. Wir waren in Nandi und sind dann von da aus, also haben uns den Ort so ein bisschen angeguckt, das ist jetzt nichts Besonderes. Eine Sache, die auf den Hauptinseln sehr anders ist als auf den kleinen Inseln, auf denen wir hinterher waren, ist, dass die sehr indisch geprägt sind. Also Fidschi ist ein Land, das war ja gehörte irgendwann mal zum britischen Königreich. Die haben auch noch den Union Jack in der Flagge, obwohl sie nicht mehr zu Britannien gehören. Das hängt aber, die wollten, letztes Mal, als ich da war, 2015, wollten sie die Fahne ändern. Da gab es ein Votum, gab es ganz, ganz viele Vorschläge und sowas, bla bla bla. Und dann wurde es ein bisschen verschoben, wie das halt so bei so Prozessen ist. Und dann haben sie, glaube ich, 2016 irgendeine Goldmedaille irgendwo gewonnen. Und dann haben sie halt überall die Fahne geschwungen und dann waren sie halt so stolz auf ihre Fahne. Und dann haben sie diesen ganzen Prozess mit Fahne ändern, haben sie das mal wieder verschoben, weil hey, jetzt sind wir ja cool, jetzt ist diese Fahne cool und ne?
Ja.
Das fand ich ganz lustig, weil ich habe mich, also ich wusste halt letztes Mal noch, dass sie die Fahne ändern wollten und jetzt kam ich wieder und war die Fahne halt immer noch so und ich sage, okay, ich habe mich halt auch in der Zwischenzeit damit nicht beschäftigt, ne? Aber kommst halt wieder und denkst dir, die Fahne, die wollten die doch ändern und dann habe ich halt nachgegoogelt und dann, ja, das war wegen, ich glaube, Olympiagold oder irgendwie, irgendwo haben sie Gold bekommen und fanden das ganz cool.
Ja, da sieht man mal, was so eine Fahne eigentlich ausmacht. Also warum hat ein Volk eine Fahne? Weil es damit halt irgendwas verbindet, was es irgendwie zusammenhält und so. Also von daher ist jetzt diese Fahne auch natürlich ein gutes Symbol.
Ja.
Also warum jetzt ändern? Also, obwohl da natürlich dann Dinge draufstehen, die jetzt nicht mehr unbedingt stimmen, aber...
Ja.
Tja.
Oh mein, genau, und genau, es ist sehr indisch. Also die Briten haben da wohl irgendwie in den 1800er Jahren und so viele Inder aus Indien halt nach Fidschi gebracht. Halt als Arbeiter und so. Vor allen Dingen Leute aus den, also Indien hat ja dieses sehr hierarchische Kastensystem und halt viele Leute aus den unteren Kasten sind halt irgendwie nach Fidschi und waren dort halt quasi besser angesehen, als sie in Indien waren, weil es in Fidschi ja halt dieses Kastensystem nicht gibt. Ja, und die haben mussten dann irgendwie ihre Überfahrt quasi abarbeiten für, keine Ahnung, 5 Jahre und die meisten konnten dann halt auch nicht zurück, weil sie halt das Geld nicht hatten für die Rückfahrt oder halt nochmal 5 Jahre hätten irgendwie halt auf dem Feld arbeiten müssen, um sich halt ihre Rückfahrt zu finanzieren. Und viele haben sich dann halt quasi selbstständig gemacht. Deswegen ist halt Indien sehr, sehr, Fidschi sehr, sehr, sehr indisch und du kriegst halt überall Curries und sowas. Und das Essen, was du halt an vielen Orten bekommst, ist halt wirklich so indisch Gewürze und so ein Kram. Ne? Das ist irgendwie sehr, sehr lustig, finde ich. Also, oder interessant, ne? Sondern wie halt so dass die Briten halt quasi die ganze Welt verändern dadurch.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann auf die Mamanuka und Yasawa-Inseln gefahren. Das sind die Inseln, die in Fidschi westlich sind. Also westlich, wenn man sich Fidschi anguckt, hat man so eine große runde Insel, so eine etwas andere große längliche Insel, aber westlich von dieser großen runden Insel, es geht so ein Bogen von Inseln hoch. Die südlichen davon, das sind die Mamanuka-Inseln und die oberen, das sind die Yasawa-Inseln. Und da waren wir. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Da gibt es Touranbieter, die das halt alles für einen organisieren. Da muss man sich quasi um gar nichts kümmern. Ich habe das letztes Mal mit einer, die heißen Awesome Adventures Fidschi. Und mit denen habe ich das auch dieses Mal wieder gemacht. Die buchen dir halt dann die Resorts, in denen du übernachten kannst und da kannst du dann auch Aktivitäten mit buchen. So, wir haben so einen Segeltag gehabt und ein paar Mal schnorcheln mit Haien letztes Mal habe ich irgendwie so einen kleinen Fidschi-Kochkurs gehabt und sowas. Ist eigentlich alles ganz cool. Und man ist halt relativ, man muss sich um nichts kümmern, ne? Es wird halt gesagt hier, das sind deine Resorts, in die du gehst, ne? Und da hast du deine Coupons für den Transfer und das ist alles abgeheftet und tatsächlich auch irgendwie fast alle Leute, die auf diesem Boot sind, machen das halt auch mit dieser Tour. Die haben halt alle diese Coupons zum Reisen und ich glaube, das Schiff wird halt auch von der gleichen Firma betrieben. Die Mamanuka-Inseln, das sind irgendwie die schöneren, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall in den Resorts, in denen ich war, das war da halt schöner. South Sea Island. Das ist halt super klein. Bist halt irgendwie, läufst einmal rum, bis in 5 Minuten einmal drum. Es ist halt nur ein Haufen Sand und dann haben sie da ein paar Hütten drauf und das war's. Und das ist sehr entspannt dort. Du kannst halt quasi nichts machen, außer irgendwie schnorcheln gehen oder sowas oder in der Sonne liegen. Aber es ist halt super, super entspannt. Und es war auch, wir hatten so einen kleinen Bungalow quasi. Also es war eigentlich nur ein Zimmer mit einem Bett und daneben war ein Badezimmer ohne Dach. Also es hatte drei Wände und eine Wand, die war jetzt noch zum Schlafzimmer, also 4 Wände und dann kein Dach. Also dann hatte so ein wie heißt denn das? Nicht so ein Rollo, sondern was hat so
Pagoden.
Eine Markise.
Markise.
Genau, okay. So eine Markise oben drüber. Und das war halt super cool. ja, und danach waren wir halt.
Reicht wahrscheinlich wettertechnisch auch völlig aus, oder?
Ja, dicke. Also war nur gutes Wetter.
Und du hast gesagt, man kann da schnorcheln gehen. Lohnt sich das? Gibt es da spannende Unterwasserwelten?
Ja, also generell gibt es halt um viele von diesen Inseln, die haben da so kleine Riffe drumherum, wo du halt, keine Ahnung, Clownfische und andere bunte tropische Fische findest. Wir waren auf einer Insel, die heißt, oder das Resort heißt Weilalei, so irgendwie so.
Okay.
Weilalei. Waren wir mit Haien noch schnorcheln, das war ganz cool. Die sind ein bisschen rausgefahren mit dem Boot, mit so einem kleinen Boot. Und da waren halt so ein paar White Tip und Black Tip Reef Sharks. Das war ganz cool. Fotos sind alle bei Instagram unter. Hier ist auch nett zu finden, natürlich. Ja, genau. Dann waren wir halt noch in so drei anderen kleinen Resorts, die jetzt nicht so der Rede wert sind. Aber es waren halt relativ einfache Läden, wo halt in einem sind wir morgens aufgewacht und dann lag eine tote Kakerlake da, die von Ameisen gerade zerlegt wurde. Aber tagsüber haben wir die Kakerlaken halt nicht gesehen. Das war immer ganz gut. das war halt sehr, sehr entspannt, aber halt wenig Internet. Und zwar, es gibt dort zwei Mobilfunkanbieter, einmal Vodafone, einmal Digicel. Und Vodafone hat ein bisschen besseres Netz, aber Google Fi roamt mit Digicel. Das war so ein bisschen das Problem.
Ich weiß gar nicht, ob du über diesen Google Fi schon mal gesprochen hast.
Weiß ich nicht.
Was ist das für ein Ding?
Das ist eine SIM-Karte von Google. Und die hat, kostet halt irgendwie 80 oder 70 Dollar im Jahr, im Monat. Mhm. Und du hast halt Internet.
Überall. Also da, wo du das quasi empfangen kannst.
Genau. Da, wo du Mobilfunknetz hast.
Verstehe. Das ist nicht schlecht.
Ja. Und ich kann dir halt auch jeden Tag pausieren und sagen, ich brauche das heute nicht. Und dann wird es pausiert. Und dann kriege ich das gut geschrieben, das Geld.
Okay, cool.
Ja. Genau, und ich habe das 10R, das iPhone, und ich habe meine deutsche SIM-Karte als eSIM da drin und habe halt jetzt als physikalische SIM oder als physische SIM habe ich die Google Fi SIM da drin. Und das ist ganz cool. Wenn du dir einen Google Pixel kaufst in den USA, dann brauchst du noch nicht mal eine SIM-Karte, dann kannst du das in dem Gerät alles selber abschließen. Das hat ein Bekannter von mir in den USA gemacht, als wir da waren. Der hat sich so ein Pixel 4 gekauft und wollte halt auch eine Google Fi SIM-Karte dazu haben. Und meinten die, ja, nee, gibt's hier nicht, musst du dir bei Google bestellen. Und dann hat er das Telefon halt erstmal gestartet, eingerichtet. Und dann kam gleich hier, willst du Google Fi haben? Ja, klick, klick, klick. Und dann hat er es. Also es ist recht praktisch.
Ja, ich meine, eSIM ist halt auch im Grunde nur Software. Von daher, warum soll es nicht gehen?
Genau. Ja, und genau, nach diesem kleinen Inseln-Trip, ich kürze das alles mal ein bisschen ab, weil so interessant ist es da tatsächlich auch nicht. Also es ist.
Was hast du denn den ganzen Tag da gemacht, wenn es kein Internet gibt, sag mal?
Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe innerhalb von von drei Tagen ich habe das Buch Wiener Straße von Sven Regner innerhalb von drei Tagen durchgelesen.
Okay.
Weil es dann tatsächlich, also irgendwann hast du halt auch genug geschnorchelt und dann habe ich mich halt in die Hängematte gelegt und habe gelesen.
Cool.
Ja, und das ging erstaunlich gut. Ich habe mein Kindle dabei und da hatte ich das Buch halt noch drauf und ich wollte das sowieso schon lange lesen. Kennst du das Buch? Hallo?
Du warst gerade weg, deswegen habe ich dich nicht verstanden.
Kennst du das Buch Wiener Straße von Sven Regner oder kennst du die Bücher von Sven Regner?
Ich habe den Namen Sven Regner auf jeden Fall schon mal gehört, weiß aber gerade nicht, was der geschrieben hat.
Das ist der Sänger.
Ich glaube, ich habe nichts von ihm gelesen.
Das ist der Sänger von Element of Crime. Der hat vor vielen Jahren mal das Buch Herr Lehmann geschrieben, was mit Christian Ulmen verfilmt wurde, was eigentlich auch ein ganz cooler Film ist. Und das Buch ist auch gut. Dann hat er, dann kam Neufer Süd. Das war das zweite Buch, das haben sie auch verfilmt, aber nur so als Fernsehfilm. Und da war Sven Regner selber nicht mit beteiligt, weil er gesagt hat, das Buch ist länger als Herr Lehmann. Oder war das genau andersrum? Auf jeden Fall konnte er das nicht. Ja, genau, in den Neufer Süd. Hat er gesagt, er findet es gut, dass es verfilmt wird, aber er will da nichts mit zu tun haben, weil für ihn ist das Buch länger und es muss ein super langer Film werden und das schafft er nicht. Dann kam das Buch Kleiner Bruder. Und jetzt kam halt Wiener Straße. Es spielt alles um diese Person, Herr Lehmann, die halt in den 80er Jahren aus Bremen, aus der neuen Fahrsüd, nach Berlin zieht. Genau. Und das ist so, ist sehr gut geschrieben, finde ich. Und vor allen Dingen, ich habe damals, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich halt in Bremen gewohnt und der beschreibt halt Teile aus Bremen, die man halt, wenn du in Bremen bist, kennst. Also der redet über die Sihlwallkreuzung, die haben da im Kino am Wall gewohnt. Das war ganz cool. Und als der zweite Film gedreht wurde, habe ich, glaube ich, auch noch studiert. Und da habe ich halt so ein bisschen auch die Dreharbeiten gesehen in Bremen.
Ah, okay.
Das war ganz cool. Also dann sind die halt mit irgendwelchen alten 70er-Jahre-Autos irgendwie durch Bremen gefahren, um da was zu drehen. Und das war irgendwie ganz cool, so einen alten Käfer da zu sehen und so.
Ja.
Genau. Also das habe ich so die meiste Zeit dort gemacht tatsächlich. Ja.
Und wahrscheinlich Fotos gemacht von allem, was du Spannendes gesehen hast.
Ja, aber wie gesagt, die Inseln sind sehr klein, da hat man auch ganz schnell viel alles gesehen und viel Spannendes dann auch nicht mehr da.
Ja gut, aber zumindest, du hast ja auch so Unterwasser-Equipment für Fotografie.
Genau,
also
genau.
Das hast du wahrscheinlich.
Da habe ich ein bisschen was fotografiert und wir waren immer Hermit Crabs sammeln. Das sind diese Krabben, die sich in Schneckenhäuser reingehen, also die selber keinen Panzer haben, sondern immer in Schneckenhäusern, die findest du halt da am Strand haufenweise, ne?
Ja.
Und entweder siehst du die Spur oder du siehst halt so eine Schnecke, die halt so ein bisschen bewegt und dann wieder stehen bleibt. Und dann weißt du, okay, da ist ein Hermit Crab drin, dann kann man die halt hochnehmen. Und wenn du die halt hochnimmst, ne, dann sind die halt, blockieren die halt mit ihren Scheren erst so den Schneckenhauseingang. Aber irgendwann kommen sie dann raus und dann fangen sie an, einen so ein bisschen in den Finger zu pieksen. Weil die
halt, sehr klein, oder?
Ja, aber die haben halt nicht wirklich Angst, ne? Weil die kommen halt raus und pieksen ein und irgendwann hab ich die halt hingesetzt und dann sind die halt auch wieder weggerannt. Ne? Also vielleicht habe ich denen ein bisschen unnötig Stress gemacht. Das kann sein, aber es ist halt irgendwie auch ganz lustig, wenn man die hochnimmt. Und die gucken einen mit ihren Stielaugen an und es ist irgendwie lustig,
natürlich.
Ja, und dann haben wir leider, während der Zeit haben wir festgestellt, wir wollten ja eigentlich nach Nauru fliegen. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe, über Kiribati nach Nauru. Und leider haben wir dann erst festgestellt, dass man in Nauru gar nicht so einfach reinkommt, sondern dass man ein Visum braucht.
Okay.
Und da haben wir uns dann drum bemüht, ein Visum zu bekommen. Und das war tatsächlich noch irgendwie am ersten Tag aus Nandi, aus dem Mercure Hotel, haben wir denen noch in E-Mail geschrieben, hey, hier, das sind ganz unsere Reisedaten. Und man muss halt, um ein Visum zu bekommen in Nauru, muss man einen Flug gebucht haben, man muss ein Hotel reserviert und bezahlt haben. Genau, und das muss man alles mit hinschicken und seinen Pass und sowas. Also eine Kopie von seinem Pass oder ein Foto haben wir ja hingeschickt. An die E-Mail-Adressen und dann kommen die ganzen E-Mails zurück, weil die ganzen Server nicht mehr funktionieren von Nauru Government.
Ah, okay.
Und dann findet man in irgendwelchen Foren aber alternative E-Mail-Adressen auf Gmail, wo offensichtlich die Mitarbeiter von Nauru die betreuen. Und dann schickt man das dahin und hofft auf, dass das alles klappt und man irgendwann eine positive Antwort bekommt. Und man muss $50 bezahlen pro Person, für die man gerne ein Visum haben möchte. Das hängt so ein bisschen von der Zeit ab, aber wenn du eine Woche bleibst und nur Touristenvisum haben möchtest, kostet das 50 australische Dollar. Das haben wir alles gemacht und dann saßen wir halt auf diesen Inseln die ganze Zeit und ich habe halt immer, wenn ich Internet hatte, geguckt, ist eine E-Mail aus Nauru da oder nicht, ne? Und kam nichts und dann sind wir halt, als wir von den Inseln wieder da waren, nach Suva gefahren. Suva ist die Hauptstadt von Fidschi und auch eine der größten Städte im Pazifik. Ist immer noch sehr klein, hat irgendwie 170.000 Einwohner oder sowas. Aber ist irgendwie die zweite, also irgendwie von den ganzen Pazifik-Nationen ist das die größte Stadt. Also nach Papua-Neuguinea und dann gibt es halt die ganzen japanischen und amerikanischen Pazifikstädte. Ne? Also irgendwie Honolulu ist größer, aber von den ganzen kleinen Pazifik-Nationen ist Suva die größte Stadt. Und sind wir halt dahin und weil die da eine Botschaft haben, aber die konnten uns auch nicht irgendwie weiterhelfen. Die wollten das dann nochmal weiterleiten an Nauru und anrufen. Und dann haben wir so ein bisschen Sorgen gehabt, weil wir halt nicht wussten, ob wir jetzt überhaupt einreisen dürfen ins Land. haben uns andere Sachen überlegt, die wir dann stattdessen machen können. Was aber doof war, weil Nauru benutzt nicht die Visa-Karte oder Kreditkarten allgemein, sondern um dein Hotel zu bezahlen, machst du halt einfach eine Auslandsüberweisung nach Australien auf eine Bank.
Okay.
Und das Hotel, was wir da uns ausgesucht haben, das Budapest Hotel, das ist das neueste Hotel.
Wirklich?
Das heißt so, ja, das ist das allerneueste Hotel in Nauru, ist halt in einer alten ehemaligen Flüchtlingsunterkunft oder so einem Flüchtlingslager drin und kostet $180 pro Nacht. Es ist super teuer, sicherlich super shitty. Wir wollten halt 4 Nächte da bleiben, haben das Ganze dann eingeleitet und ja, dann kam der Coronavirus. Beziehungsweise, wir sind dann nochmal zur koreanischen Botschaft, wollten da halt nachfragen, ob die uns irgendwie Tipps geben können, wie wir an Visum rankommen. Und dann meinten die ja, wie wollten die überhaupt hinkommen nach Nauru? Und dann, ja, über Kiribati. Und dann meinten die, können sie gleich vergessen. Als Koreaner bekommt ihr dort keine Einreise nach Kiribati zurzeit, wegen Corona.
Okay.
Und auch als Amerikaner nicht, meinten die. Die haben halt gedacht, ich wäre Amerikaner. Aber, ne? Und dann, okay, scheiße. Also wir können nicht nach Kiribati und dann können wir auch nicht nach Nauru. Die Flüge sind alle gebucht. Hotels sind alle bezahlt über diese Auslandsüberweisung, die du halt auch nicht wieder zurückbuchen kannst, sondern ist halt weg, das Geld, ne?
Ja.
Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann fliegen wir halt direkt von Nandi aus nach Australien, nach Brisbane. Und da sind wir jetzt. Und zurzeit, ich habe zum Glück mit Fiji Airways, mit denen wir eigentlich von Nandi nach Kiribati fliegen wollten. Mit denen habe ich dann geschrieben, hier, ey, wegen Coronavirus können wir jetzt nicht fliegen, können wir da was machen? Und die haben jetzt zum Glück das letzte Flugsegment storniert. Und ich hoffe, dass wir da dann das Geld wiederbekommen, weil es halt jetzt durch die Airline storniert wurde.
Was habt ihr denn da insgesamt jetzt an Kosten versenkt?
Ungefähr 4.000 Euro.
Krass. Und das liegt vollständig an dem Coronavirus oder liegt es noch an anderen Dingen?
Das liegt vollständig am Coronavirus. Also es liegt daran, dass wir durch den Coronavirus nicht mehr einreisen dürfen. Auch wenn wir nie in Länder, also wir waren zwar auf Hawaii und auf Hawaii gibt es auch einen Corona-Fall, aber das ist auch schon irgendwie jetzt 3 Wochen her. Also da sind wir aus der Inkubationszeit auch raus. Also wenn wir den Coronavirus dort bekommen hätten, wären die Anzeichen bei uns schon da.
Ja.
Also wir sind uns ziemlich sicher, dass wir, während wir auf Fidschi waren und auch jetzt in Australien wahrscheinlich, uns nicht mit Corona angesteckt haben. Trotzdem dürfen wir nicht einreisen.
Das ist echt, echt ärgerlich.
Ja. Und ich will nicht sagen, der Hauptgrund für mein Sabbatical, aber einer der Gründe für mein Sabbatical war, weil ich nach Kiribati wollte. Und das ist jetzt weggefallen. Das ist alles ein bisschen doof. Also ich hoffe jetzt, dass ich so ein bisschen wenigstens die Gelder für die Flugtickets wieder bekomme. Wir haben auch mit Nauru Airlines sind wir auch in Kontakt. Da sollten wir wahrscheinlich auch so 50% wiederbekommen. Aber zum Beispiel das Geld für die Hotels sind halt weg. Und der hätte jetzt immer auch keine Reiserücktrittsversicherung von der Kreditkarte was gebracht. Ich habe das ja nicht mit der Kreditkarte bezahlt, weil die ja keine Kreditkarte benutzen. Die benutzen ja nur Auslandsüberweisung. Ich müsste jetzt mal mit der Bank schnacken, ob da noch irgendwas geht, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist weg.
Überweisung kriegst du nicht zurück.
Ja.
Ja. Ja, fies, echt fies. Mein Beileid.
Ja, und der Coronavirus macht uns auch noch weiter ein bisschen Sorgen. Also wir sind jetzt irgendwie in Brisbane und dadurch, dass wir halt eigentlich irgendwie 1,5 Wochen Kiribati und Nauru machen wollten und auch die ganzen und dann halt von Nauru nach Brisbane fliegen wollten und dann von Brisbane bis nach Deutschland die Flugtickets auch schon durchgebucht haben. Also Brisbane, Sydney, Sydney, Seoul, Deutschland, ne? Haben wir gebucht. Mit irgendwie 5 Tagen Aufenthalt in Sydney und 3 Wochen Aufenthalt, glaube ich, in Korea und dann nach Deutschland. aber wir hätten, das hätten wir jetzt auch nochmal umbuchen können, das wäre gegangen, aber wir haben gesagt, ey, wir waren jetzt auf so vielen kleinen Inseln in Fidschi und auch in Hawaii, wir wollen jetzt mal so ein bisschen Großstadt wieder und vor allen Dingen nicht mehr irgendwie jeden Tag oder alle 3 Tage das Hotel wechseln. Und deswegen sind wir jetzt hier 2,5 Wochen in einem Airbnb. Und einfach mal so Koffer auspacken, mal Essen kochen, statt immer nur ins Restaurant zu gehen, das ist schon ganz cool.
Ja, so ein bisschen wieder ans Leben gewöhnen.
Genau, genau, genau. Und deswegen ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm, dass wir nicht nach Kiribati und Nauru kommen, obwohl es halt echt schon schade ist, diese beiden Länder nicht zu besuchen. Und vor allen Dingen, Nauru ist halt das am wenigsten besuchte Land. Und ich hatte halt gedacht, ich schicke allen meinen Freunden von Nauru aus Postkarten. Mhm. Das ist jetzt weggefallen, ne? Weil es wär halt was Besonderes gewesen, eine Postkarte aus Nauru oder aus Kiribati zu bekommen. Naja, jetzt sind wir in Australien und das ist auch ganz cool. Und dann haben wir das Problem, dass in Korea ja auch der Coronavirus sehr ausgebrochen ist, was so ein bisschen daran liegt an so einer religiösen Sekte, so einem Kult, die halt irgendwie der Verbreiter dort sind in Korea.
Okay.
Die sind zum Glück nicht ganz so aktiv in Seoul, sondern mehr im Süden vom Land. Aber es gibt halt schon viele Corona-Fälle in Korea. Ich habe jetzt persönlich keine Angst, dass ich irgendwie an Corona sterbe. Ich bin relativ gesund und die meisten Leute, die werden auch geheilt, ne, und können dann halt irgendwann das Krankenhaus oder was auch immer, wo sie sind, verlassen. Was mir halt Sorgen macht, ist, dass Deutschland sagt, wir stecken alle Leute, die aus Korea kommen, in Quarantäne, in irgendwie eine Bundeswehrkaserne, die halt rumsteht.
Mhm.
Weil da habe ich keinen Bock drauf, dass wenn wir im April aus Korea wiederkommen, nochmal irgendwie 2 Wochen lang in irgendeine Kaserne müssen.
Ja.
Ich kann es natürlich verstehen, weil man möchte natürlich kein Risiko eingehen, ne? Aber ich habe halt keinen Bock drauf. Und wir überlegen jetzt, ob wir Korea noch ausfallen lassen, also ob wir dann irgendwie direkt von Sydney aus nach Deutschland fliegen oder nicht. Aber wir beobachten das jetzt halt die nächsten 2 Wochen, während wir hier noch in Brisbane sind, weiter, bevor wir dann umbuchen. Mal gucken. Das Doofe ist wieder, wir haben ein Airbnb gebucht in Korea, weil die schon das Airbnb, was wir eigentlich haben wollten, wo wir letztes Mal irgendwie einen Monat waren, was ganz cool war, das war leider schon ausgebucht. Und dann haben wir halt ein anderes gebucht, was dort in der Nähe ist, halt in der Nähe von den Eltern von meiner Frau. Und die haben halt so eine sehr strikte Cancel-Policy. Also wenn wir jetzt stornieren würden, wäre diese 50% Anzahlung, die wir gemacht haben, wäre auch weg.
Okay.
Es ist besser, als sich mit Corona anzustecken und dann 2 Wochen irgendwo festzuhängen. Und Airbnb hat auch auf jeden Fall auf ihrer Webseite, dass sie für Corona-basierte Stornierungen die Kosten übernehmen. Das bezieht sich aber zurzeit hauptsächlich auf China. Also für Leute, die entweder nach China fahren oder aus China kommen und woanders ein Airbnb gebucht haben. Mhm. Wie weit wir das da, wir müssen halt mit denen verhandeln, ob die das akzeptieren, dass wir nicht nach Korea fahren, deswegen.
Ja. Wir haben Nachbarn, das sind Chinesen, die wollten ursprünglich 5 Wochen nach China reisen, nach Shanghai, und waren dann letztlich nur eine Woche da und mussten anschließend 2 Wochen in Quarantäne bei sich zu Hause verbringen.
Was jetzt nicht
so das Schlimmste ist, was ich mir vorstellen kann.
Genau. Genau, also wenn du irgendwie 2 Wochen zu Hause in Quarantäne, also das wäre okay. Aber ich habe halt keinen Bock, 2 Wochen, also ich weiß nicht, von irgendwelchem Kreuzfahrtschiff oder irgendwelche Leute mussten halt irgendwann in eine Kaserne. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, 2 Wochen irgendwie in eine Bundeswehrkaserne zu sitzen.
Nee, das kann ich verstehen.
Ja, und wenn ich in Hamburg in der Wohnung bin, die wir da gemietet haben, das wäre halt super, weil dann kann ich halt mal jemanden anrufen, dass er uns irgendwie bei Edeka oder Rewe hat ja auch Lieferdienst, ne, dass die dann Sachen, Lebensmittel bringen lässt, ne? Das ja. Ist ja alles gar kein Problem in Deutschland. Aber ich habe halt keinen Bock, irgendwo, keine Ahnung, was weiß ich, wo zu sein.
Ja.
Ja. Ja,
und spannend.
Das ist so gerade, wie das bei mir die aktuelle Situation ist. Also mir geht's gut, aber so ein bisschen Sorgen, wie es weitergeht, ist es halt.
Ja, Sorgen, da bist du ja tatsächlich auch nicht der Einzige. Deine scheinen relativ berechtigt, muss ich sagen. Es gibt ja momentan auch an vielen Orten immer nur so punktuell gibt es ganz viele Leute, die meinen, es wäre demnächst die große Katastrophe und man müsse sich jetzt bevorraten mit allem Möglichen. Und dann kaufen die ihre Läden leer. Und das Problem ist natürlich, wenn ein Laden plötzlich kein Wasser mehr hat, dann kriegen alle Leute Panik und kaufen die umliegenden Läden auch leer. Und dann sammelt sich das Wasser bei den Leuten zu Hause. Und dann gibt es halt so ein paar Leute wie mich, weil ich stelle mir immer vor, hier gibt es so viele Läden und so eine gute Infrastruktur. Ich muss mich nicht mit Wasser bevorraten, so. Dann kriege ich halt kein Wasser im Laden. So.
Aber man kann ja in Deutschland zum Glück auch ohne Probleme das Wasser aus der Leitung trinken.
Ja, richtig, genau. Also da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass der Coronavirus irgendwie unsere Wasserleitungen angreift. Und auch bevorraten muss ich mich nicht. Allein was wir an Marmeladenvorrat im Schrank unten haben, backen unser Brot halt selber und dann ist das auch ewig lange kein Problem so. Aber offensichtlich machen sich da sehr viele Leute sehr viel mehr Sorgen und ich bin da total entspannt. Und ich habe mir auch überlegt, was ist denn so das Schlimmste, was passiert? Ja, wenn ich sterbe und alle anderen damit leben müssen, das wäre ziemlich doof. Aber warum soll ich mich anstecken? Also die Chance ist relativ gering. Sogar jetzt, wo wir nämlich unseren Urlaub geplant haben, wir werden nämlich übermorgen nach Fuerteventura fliegen.
Oh.
Und da eine Woche bleiben und dann wieder zurückkommen. Und auf Fuerteventura ist, soweit ich weiß, nichts. An Corona, aber auf der Nachbarinsel Teneriffa, da gibt es jetzt einen Fall, wo ein Hotel irgendwie, wie heißen die Leute, die in Hotels wohnen?
Ein Gast,
in diesem Hotel hat sich offensichtlich bestätigt mit Corona angesteckt und daraufhin ist das ganze Hotel in Quarantäne versetzt worden und da sind wohl so 1000 Leute drin und die haben jetzt einfach keine Lust mehr so. Das ist so die größte Schwierigkeit, die es auf den Kanaren momentan mit dem Coronavirus gibt.
Ja, meine Eltern, die wollten auch auf die Kanaren fliegen eigentlich. Die haben aber tatsächlich deswegen jetzt ihre Reise abgesagt.
Okay. Nee, ich habe einfach auch Lust auf Sonne und so. Und also, wenn ich richtig Glück habe, dann passiert mir das auch. Und dann bleibe ich halt 3 Wochen da, statt nur einer. Das ist nicht das Schlimmste.
Ja, vor allen Dingen, wenn du im Hotel bist und niemand da quasi freiwillig ist und dann will das Hotel wahrscheinlich auch kein Geld von den Leuten haben oder irgendwie die Versicherung zahlt und du kannst dir da schön gut gehen lassen.
Ja, genau. Also da mache ich mir auch gar keine, selbst wenn ich dann da mithelfen muss oder was, um diesen Aufenthalt zu finanzieren, das ist mir doch egal.
Einmal, Herr Ruttert, bitte zum Teller waschen oder zur Mini-Disco und einmal Kinder bespaßen.
Ja, ich bin mir ja für nichts zu schade. Also ne, dann würde ich das halt machen. Das ist doch kein Problem.
Ja,
ich glaube nicht, dass ich es organisiert kriegen, weil ich wahrscheinlich einer von 2 von 1000 Gästen wäre, die das irgendwie machen würden in so einem Hotel.
Ich habe mal in so einem Hotel im Robinson Club, bin ich mal in dieses Kostüm gegangen von dieser Figur, die da haben. Ah. Die ganzen Animateure, die waren, ich will nicht sagen in meinem Alter, aber halt auch nicht viel älter. Und wir haben halt abends mit denen ein bisschen getrunken und dann meinten die irgendwann, hier, wenn du willst, kannst du halt auch mal in das Kostüm. Und dann bin ich halt in dieses komische Kostüm und hab da halt Kinder bespaßt, als dieser Raum, das war so warm.
Ja.
Ich glaube, das war in Griechenland irgendwo. Also es ist nicht das Schlimmste.
Genau.
Wenn man es nicht jeden Tag machen muss. Wenn man jeden Tag Kinder bespaßen muss in so einem Kostüm und wo es so warm ist, dann ist es, glaube ich, nicht so schön. Aber wenn man es nur einmal macht, ist es ganz lustig.
Ja, wir haben natürlich auch wieder ein Hotel gebucht mit Mini-Disco, weil das für meine Kinder immer das Tollste ist. Und ich finde es immer spannend, das mit anzusehen, wie die Animateure sich da gegenseitig ärgern und quasi deren Alltag so ein bisschen mitzuerleben. Das ist, es ist immer so ein bisschen lustig.
Ja. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß auf der Reise.
Und vielen Dank. Ich hoffe, dass wir überhaupt hinkommen, weil vielleicht passiert ja bis dahin noch irgendwas Blödes, aber wenn wir erstmal da sind, ist, glaube ich, alles gut.
Ja, ich habe gesehen, ein paar Airlines, die streichen jetzt Flüge, also Lufthansa irgendwie streicht ein paar Flüge und sowas. Ich bin mal gespannt, ob wir da auch von betroffen sein könnten oder sind. Aber es ist halt alles so, ist halt alles in der Waage und man, oder in der Schwebe, sagt man, ne? In der Schwebe und man muss halt abwarten. Panik mache ich mir jetzt auch nicht und meine Minjong, die will immer gerne so Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel und sowas kaufen. Und ich sag mal, es bringt eh alles nichts. Bringt halt auch wirklich nichts. Ne?
Ist das so ein kulturelles Ding? Sie ist doch auch Koreanerin, oder?
Ja.
Ist es da nicht üblich, dass man das macht?
Ja, das ist tatsächlich üblich. Also in Korea siehst du halt auch, unabhängig vom Coronavirus, viele Leute mit so einer Mundmaske rumlaufen. Das sind dann auch so Stoffmasken, aus so ein bisschen dickeren Stoff. Und also nicht diese Papiermasken, Einwegmasken oder sowas, die man so kennt. Aber es sind halt auch nicht irgendwelche besonderen Masken mit Filter, die halt irgendwie Feinstaub filtern und so, keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, wir sind im Ende März bis Mitte, oder Mitte März bis Mitte Februar da. Wir werden wahrscheinlich so eine Maske tragen
müssen. Von März bis Februar?
Mitte März bis Mitte April, Entschuldigung. Wir werden tatsächlich so eine Maske wahrscheinlich tragen müssen. Aber einfach, weil das die Saison ist, wo aus China sehr viel Staub rüber geweht kommt im Frühjahr. Okay. Ne? Und deswegen tragen sie halt alle diese Masken dort zu der Zeit. Es hat dann nichts mit dem Coronavirus zu tun, wahrscheinlich. Ich habe ein so ein Foto getwittert, mit so einer Maske auf hatte. Das habe ich halt am Flughafen kurz aufgenommen, Foto gemacht, wieder abgesetzt. Und dann wurde auch gleich gesagt, bringt doch sowieso nicht so eine Maske. Ich sag, ja, weiß ich, das war halt nur das Foto. mal gucken, ja. Aber in Asien sieht man das halt häufig, dass Leute auch in der U-Bahn oder sowas mit so einer Maske rumlaufen. Und dann nehmen sie die halt ab und setzen die halt unten ran, um dann halt irgendwie zu telefonieren. Dann bringt es halt auch nichts. Ne? Also entweder trägst du die halt 24-7 oder trinkst sie halt nicht. Ne?
Es ist ja, genau.
Ja.
Ich habe eine Spielempfehlung, falls ihr Lust habt, euch ein bisschen zu unterhalten. Während ihr zwei Wochen in Quarantäne irgendwo rumsitzt, ist das beste Spiel, ist es übrigens in China jetzt verboten worden, ist Plague Inc. Kennst du das Spiel?
Da hast du, glaube ich, mal von geredet, aber ich kann mich nicht, also ich habe es nie gespielt.
Das ist ein sehr charmanter Seuchensimulator und du spielst die Seuche. Also du hast quasi eine Weltkarte vor dir, kannst ja am Anfang einen Virustyp aussuchen, also einen Angreifer aussuchen. Das waren am Anfang Bakterien, Viren, Bioviren, Chemie, irgendwas so. Das ist inzwischen über die Jahre, das Spiel gibt es bestimmt schon 8, 9, 10 Jahre, ist das ziemlich ausgeweitet worden und inzwischen kannst du auch Fake News verbreiten und zwischendurch gab es irgendwie eine Promo-Aktion zum Planet der Affen, dann konntest du den Affenvirus verbreiten und so. Du suchst also einen dieser Virentypen aus, dieser Bakterien, es ist ja kein Virus, nicht immer, naja, egal, also eine dieser Krankheiten und dann suchst du dir ein Startland aus und dann fängst du halt an und kannst du in drei verschiedenen Menübildschirmen kannst du halt wählen, wie sich deine Krankheit entwickeln soll. Zum einen geht es da um Verbreitung. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte gerne, dass es in wärmen Ländern, in kalten Ländern über Wasser, über Luft übertragbar ist, über irgendwelche Kleintiere, über Flüssigkeiten, sonst was. Kannst halt alles, das sind so verschiedene Ausbaustufen für deine Krankheit. Dann gibt es auf dem nächsten Bildschirm die ganzen Krankheitstypen. Also ob das Husten bringt oder ob das irgendwelchen ob das irgendwelche Pusteln oder ob die Leute bescheuert werden, wenn sie das machen oder ob sie nicht mehr laufen können oder sonst was. Und da ist dann halt interessant schon, manche von diesen Krankheitssymptomen sind dann auch tödlich. Und das ist eigentlich das, was du willst, weil du willst nämlich die ganze Welt umbringen. So.
Okay.
Und dafür gibt's dann noch den dritten Bildschirm, da kannst du so generelle Einstellungen machen zu deiner Krankheit. Da gibt es dann verschiedene Typen. Viren zum Beispiel haben da eine Option, sich schneller zu mutieren. Das heißt, die entwickeln dann die ganzen Fähigkeiten separat. Oder du kannst aber auch sagen, okay, das wird jetzt ein komplizierter zu heilendes Virus, weil du kämpfst natürlich im Grunde gegen die Heilung. Mhm. Und du musst am Anfang dich möglichst versteckt halten, möglichst viele Leute infizieren, ohne dass es jemand mitkriegt. Und dann musst du halt, sobald es bekannt ist, anfangen, Leute umzubringen. So, das ist die grobe Strategie.
Ja, ja. Kostet 99 Cent für iOS und ist Platz 1 in den Strategiespielen, gerade in den Charts. Ich weiß, ja, nicht, geil, ich weiß nicht, ob das mit Corona zu tun hat, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am 29. Februar, ist es Platz 1 in den Strategiespielen, Charts.
Ja, ja, zu Recht. Das ist ein total gutes Spiel. Ist total gut. Also es macht richtig Spaß und die Musik ist schön. Also Empfehlung.
Ich habe es gerade mal runtergeladen. Ich darf zwar keine Videospiele mehr kaufen, hat meine Frau mir verboten, weil wir halt gerade so viel Geld ausgegeben haben, die für nichts quasi, und wir jetzt ein bisschen sparen müssen. Aber ich habe ganz viel Guthaben im App Store, deswegen ist das nicht kein Geld, was echtes Geld ist.
Ja, theoretisch kann man, glaube ich, auch in diesem Spiel noch ganz viele In-App-Purchases kaufen. So hält sich das auch am Leben über die letzte Zeit. Ich glaube, es gab da noch ein Bio-Ink, das war irgendwie so ein, wo du den Menschen befällst, das war aber nicht so spannend. Nachfolgespiel, und ich glaube, es ist jetzt gerade vor ein paar Tagen auch noch eine Version erschienen, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Plague Inc. ist jedenfalls so die lustigste Idee von all diesen.
Ja, ich habe gerade geguckt, vor 3 Tagen wurde es aktualisiert, mit irgendeinem Fake News Update. Man kann jetzt Fake News generieren irgendwie
wahrscheinlich. Ja, genau.
Ja. Hört sich lustig an. Ich werde es mir jetzt auf jeden Fall angucken, weil ich habe nämlich gerade heute, vor irgendwie 3 Stunden oder 2 Stunden, habe ich ein Spiel weggelegt, was mich jetzt tatsächlich die letzten Tage ein bisschen gestresst hat, will ich fast sagen. Ich habe ja auch eine Switch dabei, die ich leider in den letzten Monaten nicht wirklich benutzen konnte, weil meine Frau die ganze Zeit Tetris gespielt hat.
Kauft ihr doch noch eine.
Ja, langfristig ist das vielleicht eine gute Idee, genau. Aber sie hat Tetris, aber das Problem bei Tetris ist, wir haben dieses Puyo Puyo Tetris und sie spielt da den Tetris Marathon. Und das Problem ist, inzwischen spielt sie es nicht mehr, weil es zu lange dauert. Sie ist jetzt schafft inzwischen wie 700 Linien und das dauert dann immer 40 Minuten, bis sie das Spiel halt eine Runde gespielt hat. Deswegen hat sie keine Lust mehr. Und deswegen kann ich wieder Switch spielen, endlich.
Geil.
Und ich habe jetzt The Messenger gespielt. Da hast du, glaube ich, auch schon, vielleicht hast du mir das sogar empfohlen, ich weiß es nicht, gar nicht. Aber irgendwann habe ich mir das halt gekauft, ich glaube, als Limited Run Game, als physische Version. Und Weihnachten haben mir meine Eltern das mitgebracht in die USA. Und ja, da habe ich mich jetzt in den letzten Tagen somit beschäftigt und es halt komplett durchgespielt. Also komplett durchgespielt, wie immer, ich habe die Storyline gespielt, ne? So ein paar Nebensachen habe ich gemacht und ich weiß, dass sie noch ganz viele komplizierte Sachen machen kann, die super schwer sind. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt durch habe und nicht mehr den Druck habe, dieses Spiel spielen zu müssen. Aber es ist halt ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel.
Der Completionist hat gesagt, das ist eines der besten Spiele, die er je gespielt hat. Und was ich dich fragen möchte, in dieser physikalischen Version, es gab neulich irgendein Surfer-Update dafür. Ist das da schon mit drin?
Weiß ich nicht.
Hast du irgendwas mit Surfen gespielt?
Nein.
Okay, dann ist es vielleicht einfach nicht drin.
Oder es ist halt eins von den Bonussachen, die man hinterher freispielt.
Also man kann es als DLC kaufen.
Ich hab's nicht gesehen, ist mir nicht aufgefallen.
Okay.
Auf jeden Fall. Man spielt halt den Messenger, man kriegt am Anfang irgendwie so eine Schriftrolle überreicht und die muss man halt irgendwie auf den Berg bringen. Und da muss man halt, also es ist ein Jump-and-Run-Spiel, man muss halt, also eigentlich kann man eher als Geschicklichkeitsspiel. Es gibt also verschiedene Räume und du musst halt durch diese Räume durchkommen. Manchmal musst du so ein bisschen puzzeln, manchmal musst du geschickt springen und in so einem Second-Jump dann durch die Gegend hüpfen und dann nochmal einen Gegner umbringen und sowas. Also es ist ein sehr herausforderndes Spiel und man stirbt halt sehr häufig. Also ich bin irgendwie über 200 Mal gestorben. Das macht aber nichts, weil man halt relativ schnell wieder einsteigen kann. Und solche Spiele mag ich ja zurzeit eigentlich am liebsten, weil du halt, ich habe kein Problem damit, häufig zu sterben, aber ich habe ein Problem damit, wenn ich dann das ganze Level nochmal machen muss. Ne? Wenn es halt so kurze Sachen sind, so wie bei Super Meat Boy, was ja darauf angelegt ist, dass man stirbt, man soll halt irgendwie durch den Raum springen und man stirbt halt 1000 Mal, aber einmal schafft man es halt, ne? Und dann ist man glücklich. Und so ähnlich ist halt The Messenger auch, dass man hat halt relativ viele Speicherpunkte, nicht in jedem Raum, aber irgendwie alle 4, 5 Räume hat man einen Speicherpunkt, das ist also, die sind nah genug beieinander. Und es gibt halt keine Leben, sondern wenn man halt stirbt, dann muss man sammelt man weniger Punkte, die man halt irgendwie einlösen kann, hinterher, um für Upgrade zu kaufen. Aber das ist halt eigentlich, finde ich sehr, sehr, sehr fair gemacht.
Ja,
und das habe ich halt jetzt gespielt. Und das war halt sehr, sehr cool. Und es gibt in diesem Spiel, ja, also man spielt das Spiel und man denkt, man ist fertig. Aber dann stellt sich heraus, ja, nee, du hast so gerade so die Hälfte geschafft.
Und, oh, okay.
Ich habe irgendwie, keine Ahnung, fast 15 Stunden in dieses Spiel reingesteckt jetzt.
Mhm.
Und das Spiel ist es auf jeden Fall wert. Also es ist, ich finde es halt, es ist wirklich eins der besten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, wenn nicht überhaupt.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe das tatsächlich auch schon mal angefangen. Ich fand es ganz witzig am Anfang, dass du quasi nur einer von sehr vielen bist. Ich glaube, direkt auf dem ersten Bildschirm, wenn du das Spiel startest, siehst du ständig Leute, die irgendwie da langlaufen und du kannst ja halt entscheiden quasi, welcher von denen du bist, oder ist das nicht so? Und dann spielst du halt als so ein generischer Messenger eben dieses ganze Spiel durch.
Genau. Und also der Twist, ich spoilere dich jetzt ein bisschen. Der Twist, du bekommst aber am Anfang bekommst du diese Schriftrolle von jemandem gegeben, ne? Und dann sagst du es ja, hier, viel Spaß damit, lauf los, ne? Dann läufst du halt los und irgendwann am Ende, oder wo du denkst, du bist am Ende, kommst du halt wieder an den Anfangspunkt an, mit der Schriftrolle, gibst sie halt jemandem anders und sagst, ja, hier, viel Spaß, lauf los. Ne? Also, das ist halt so ein ewiger Kreislauf und das wird am Ende von dem Spiel wird das halt alles aufgeschlüsselt. Und es macht so ein bisschen Sinn, aber das ist ganz cool. Und dem Typen, dem du diese Schriftrolle gibst, der stirbt aber leider und dann so, okay, was machen wir denn jetzt? Ne? Und dann, okay, du musst das jetzt irgendwie retten. Und dann bist halt du als Spieler wieder mit der gleichen Figur, die du vorher hattest, bist du in der Rolle und musst halt weiterspielen. Das ist halt der zweite Teil von dem Spiel.
Okay.
Was sehr, sehr lustig ist bei diesem Spiel, ist, dass das Spiel halt immer wieder Referenzen darauf hat, dass es ein Spiel ist. Ne? Also wenn du stirbst, gibt es da so einen Typen, der dich halt wiederbelebt und dann kannst du wieder anfangen. Ne? Und der macht halt so Sprüche wie, du musst halt auch einen Controller drücken. Ne? Oder guck dir gerade jemand zu, sag einfach, das war Input-Lag. Und solche Sachen. Ne? Oder du irgendwann beendest du halt so ein Shoot-em-up-Abteil, wo du halt so hoch und runter fliegst und halt Sachen abschießt. Ne? Also es ist kein Jump-Run in dem Abschnitt. Und dann sagt die Figur, mit der du das halt spielst, hey, eigentlich alleine für diesen Teil lohnt sich schon, das ganze Spiel nochmal zu spielen. Und solche Sachen. Also es ist halt lustig. Ne? Es gibt so einen kleinen, es geht so ein bisschen auch um Zeitreisen. Und irgendwann es gibt so einen Laden und du kannst halt mit diesem Ladenbesitzer, kannst du halt reden, ne? Und wenn du ihn halt auf diese Zeitreise ansprichst, dann so, ja, macht keinen Sinn, ne? Aber nenn es einfach Plothole. nenn es Zeitreiseparadox oder Plothole. Kannst du dir aussuchen, mir ist egal. Also, ja. Ne? Und ich find es halt super lustig, dass sie halt mit diesem ganzen, es ist halt nur ein Spiel, dass sie damit halt spielen.
Ja, und ich habe das Spiel tatsächlich am Anfang gar nicht haben wollen, weil es nämlich so aussieht wie dieses Ninja-Spiel vom NES, dessen Titel mir gerade nicht einfällt.
Ninja Gaiden.
Ninja Gaiden, richtig. Und da weiß ich halt, es ist ein super hartes Spiel und es ist relativ humorlos und es sieht halt aus wie Ninja Gaiden. Und in diesem Spiel, diese Zeitreisegeschichten, die werden aber über zwei verschiedene Arten der Darstellung gemacht. Mhm. Nämlich ist die Vergangenheit die 8-Bit-NES-Darstellung und die Zukunft ist die 16-Bit-Super-NES-Darstellung und das finde ich ultra charmant.
Es ist super genial. Das ist
eine sehr tolle Idee.
Ja. Optisch habe ich es genossen und Humor war super und es ist hart, aber es ist nicht unfair. Ne? Du kannst alles schaffen und wenn du es halt nicht schaffst, bist du halt schnell wieder an der gleichen Stelle und dann hast du halt einen zweiten Versuch. Und das mag ich halt. Und ich habe noch andere Spiele, die halt ähnlich sind. Also ich habe noch Celeste hier liegen, was wahrscheinlich das nächste Spiel ist, was ich durchspielen möchte. Und Hollow Knight habe ich auch noch liegen.
Ja, Hollow Knight ist ein relativ kurzes Spiel, da bist du mit 70 Stunden bist du dann durch.
Ja. Ein anderes Spiel, wo ich fast durch bin, ist Mega Man 11. Aber Mega Man 11 hat halt nicht dieses, du bist halt nicht so schnell wieder an der gleichen Stelle. Ne? Mega Man 11 ist gemeiner. Du hast halt das Level aufgeteilt in irgendwie zwei, drei Checkpoints und du musst halt immer wieder das gleiche spielen. Und Mega Man 11 ist nicht so schön zu spielen wie The Messenger oder wie Celeste, finde ich.
Ja, okay. Ich habe tatsächlich neulich auch ein Jump'n'Run angefangen, was ich noch nicht vorher kannte, nämlich Ori and the Blind Forest, eines von den wenigen Microsoft-Spielen auf der Switch. Und das ist ein sehr schönes Spiel, also es ist atmosphärisch total gelungen, und du spielst halt so einen kleinen, im Grunde siehst du aus wie so Stitch, nur als Lichtgestalt, und läufst durch so einen dunklen Wald und musst dann versuchen, diesen Wald wieder zu beleben. So, das ist so die grobe Story. Ist alles wunderschön gezeichnet, sind halt auch schwere Passagen drin. Und das Spiel hat aber den Twist, dass du dir deine Speicherpunkte selber setzen musst. Und das ist halt hakelig, sag ich mal, weil ich habe es bei diesem Spiel oft gehabt, also ich sterbe auch sehr oft in diesem Spiel, und ich habe halt den Speicherpunkt an der falschen Stelle gesetzt und musste dann halt die schwere Passage einfach nochmal machen. Und das ist ein bisschen nervig, finde ich. Da hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel feste Speicherpunkte hat, die vom Entwickler fair gesetzt werden. So.
Ja, sowas hat ja ein anderes Spiel, was ich hier auch noch liegen habe, Hollow Knight, hat ja auch feste Speicherpunkte. Ja. Und wenn du halt stirbst, verlierst du halt Geld von dem, was du halt einsammelst während des Spieles. Aber du kannst halt diese Speicherpunkte zerstören, wenn du sagst, ey, ich bin so gut, dass ich diesen Speicherpunkt nicht brauche. Und dadurch bekommst du halt mehr Geld.
Ne? Nee, das stimmt aber nicht.
Wie?
Stimmt aber nicht bei Hollow Knight. Bei Shovel Knight gibt es dieses.
Ey, Entschuldigung, Shovel Knight. Ich meinte Shovel Knight, Entschuldigung. Nicht
Hollow Knight, okay.
Shovel Knight. Ja, Entschuldigung. Genau, Shovel Knight habe ich auch noch liegen. Das muss ich auch noch spielen.
Shovel Knight habe ich tatsächlich auch neulich ein paar Level gespielt. Das ist auch ziemlich charmant.
Es gefällt mir auch sehr, sehr gut, ja. Aber es ist halt auch, ich bin da irgendwo an der Ecke, wo ich halt sehr, sehr schwer ist, und dann habe ich es weggelegt und dann habe ich mit The Messenger angefangen und das habe ich halt durchgespielt. Und ja. Ich habe auch schon Celeste gespielt, und da bin ich halt auch an einer Stelle, wo es halt sehr schwer ist. Und dann habe ich es weggelegt, ne? Und, ja. Dadurch, dass ich jetzt quasi The Messenger nicht mehr habe, um mich dahin zu flüchten, muss ich jetzt eins von den anderen Spielen spielen.
Ja, wenn du ein Spiel durchspielen willst, dann empfehle ich dir Celeste, weil das ist tatsächlich irgendwann vorbei.
Ja. Ja, Shovel Knight gibt so viel DLC auf der Cartridge, das ist nicht so.
Ja, genau. Und Hollow Knight ist halt ein super umfangreiches Spiel. Das ist wahnsinnig lohnend und ich halte es für das beste Spiel der letzten 10 Jahre, aber das ist halt nicht kurz.
Ja. Nee, ich mag Spiele, die ich hinterher abhaken kann. Und ich weiß, dass ich bei The Messenger noch eine ganze Menge Sachen machen kann. Also es gibt in diesem Shop gibt es eine Truhe, die kannst du nur aufmachen, wenn du irgendwelche besonderen Räume gelöst hast und dann so ein Siegel, also genug Siegel gesammelt hast. Und da fehlen mir halt noch ein paar, um diese Truhe aufzumachen. Ich will natürlich wissen, was in der Truhe drin ist,
ja.
Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig.
Ja. Ja, Holger, ich freue mich, dass du irgendwann wieder in Deutschland bist und wir uns wieder intensiver über Videospiele unterhalten können, weil du dann einfach deine ganzen Geräte wieder zur Verfügung hast.
Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also wir haben ja bis von April bis Juli haben wir eine Wohnung gemietet von einer Freundin. Während der Zeit habe ich aber auch noch meinen Storage, wo meine Sachen auch bleiben werden. Also ich werde irgendwie,
ich werde
meine Klamotten, vielleicht werde ich mir eine Jeans mehr und einen Pullover mehr aus meinem Storage rausholen. Aber ich werde jetzt nicht meine ganzen Xbox-Sachen
daraus. Nee, natürlich nicht. Das lohnt sich ja nicht, damit zweimal umzuziehen.
Genau.
Und aber dann ab Juli fängt es ja dann wieder an, dass du irgendwo hinziehst und du dann länger bleibst.
Das hoffen wir mal. Also bis jetzt habe ich noch keine Wohnung gefunden.
Naja, du hast ja auch noch ewig Zeit.
Genau. Also wenn irgendeiner von unseren Hörern in Hamburg eine bezahlbare Wohnung vermietet, die nicht zu runtergekommen ist. Also ich habe nichts gegen Altbau, wenn das Badezimmer und die Küche modern sind.
Okay.
Ne? Dann gerne bei mir melden.
Sehr gut.
Ich weiß, also wenn wir in Hamburg sind, wird es auch relativ einfach sein, was zu finden, glaube ich. Also ich weiß, Hamburg ist ein harter Wohnungsmarkt, hart umkämpfter Wohnungsmarkt, aber es ist halt leichter, von dort aus was zu finden, als von Fidschi aus.
Richtig.
Ja. Tja, Arne.
Tja, Holger, es war schön, mit dir zu reden.
Ja, fand ich auch.
Und ich wünsche dir viel Glück auf deinen weiteren Reisen. Ich weiß ja nicht, wann wir uns das nächste Mal hören. Vielleicht sogar noch, während du in Brisbane bist, fällt mir gerade ein. Das könnten wir machen.
Ja, oder hinterher.
Wie lange bist du noch da?
Ich bin hier ungefähr 2 Wochen und dann fliegen wir nach Sydney und dann nochmal 4 Tage.
Das kriegen wir bestimmt hin.
Und ja, und dann von nach Sydney sind wir halt in Korea und das ist halt, da haben wir halt Airbnb und Internet und alles gar kein Problem.
Okay.
Ja. Gut. Cool. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Genau. Ciao, ciao.
Bis denn. Tschüss.
Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hieristauch.net. Arnes weitere Produktion und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.